Friedrich Weinreb, der siebenarmige Leuchter, Kapitel 1. Es ist vielleicht gut, wenn wir im Zusammenhang mit unserem Thema heilige Zahlen etwas von der Vielschichtigkeit der Zahlen erleben. Eine Zahl an sich sagt ja nichts, kann nichts erzählen. Erst wenn sie etwas hat, wovon sie spricht, kann sie erzählen. So könnte dieser siebenarmige Leuchter etwas von der Bedeutung der Zahl 7 aussagen. Eine heilige Zahl nennt man die 7 und meint damit, wie ich annehme, dass diese Zahl ewig ist, dass sie also in jeder Hinsicht Anwendung finden kann. Eine Zahl ist etwas für eine Begegnung, von der sie erzählen kann. Die 7 kommt an vielen Stellen vor, zum Beispiel im Schneewittchen, die 7 Zwerge, oder die 7 Hügel einer Stadt. Warum gerade 7? Hat man das gezählt? Was meint eine solche Zahl? Heilige Zahl, also etwas wie eine ewige Zahl. Ewig, damit ist gemeint, wenn auch alles unterginge, das Erzählen von Zahlen würde vielleicht doch immer bleiben. Wer erzählt? Eine Person, das Ich einer Person. Das Ich bleibt durch alle Zeiten hindurch dasselbe, obwohl es sich im Lauf der Zeiten ändern kann und auch ändert. Ein Kern aber, das Ich, bleibt. Wir wollen nun die 7 im Zusammenhang mit dem Leuchter sehen. Leuchter, Licht. Durch das Wort hindurch tönt schon erleuchtet. Erleuchtung, hell, klar. Warum hier nun die 7 Arme? Zum ersten Mal wird der siebenarmige Leuchter in der Bibel in 2. Mose 37, 17 bis 24 beschrieben. Er ist aus reinem Gold, wie auch alle dazugehörigen Geräte es sind. Seine Form wird in der Art eines Baumes mit Blüten und Früchten dargestellt. Ein Stamm mit drei Ästen nach jeder Seite, dieser Leuchter trägt das Licht. Ist Licht identisch mit Leben? Das Leben, das hervorkommt, brennt. Was brennt dort? Öl. Dem hebräischen Namen nach das gleiche Öl, das zur Salbung des Gesalbten des Messias benutzt wird. Es wird erzählt, dass die drei Lichter an jeder Seite des Mittelstücks sich wie von selbst zum Licht des Stammes hinwenden. Die ganze Beschreibung spricht von dem Leuchter wie von etwas Lebendigem, wie von einem Baum. Von Bäumen ist auch ganz zu Anfang der Bibel die Rede. Sobald die Schöpfung der 6 Tage und des 7. Tages vollendet ist, werden die Bäume im Paradies genannt. Der Baum des Wissens, der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Man spürt auch gleich, dass wahrscheinlich alles um den Baum des Lebens geht, den wir verpassen, weil wir auf dem Weg zu ihm erst dem Baum des Wissens begegnen. Und es scheint dabei etwas in uns zu sein, das dann falsch reagiert, vielleicht sogar falsch reagieren muss. Der Name dieses Baumes lautet doch Baum des Wissens von Gut und Böse. Sobald man seine Früchte in sich aufnimmt, will man von allem wissen, ob es gut oder böse ist. Der Baum des Lebens dagegen bietet uns Leben an. Hier hast du Leben, nimm es hin, wie du magst. Ein Mensch, der die Möglichkeit hätte, Leben zu schenken, würde der nicht auch wünschen und hoffen, das Leben sei zur Freude, dass der Beschenkte ein erfreuliches Geschenk bekäme? Er freut sich und kennt die Welt, indem er sie erlebt. Er analysiert nicht erst, um dann entscheiden zu können, ob er einverstanden ist oder nicht. Man kann das Leben hinnehmen, auch wenn man gar nicht weiß. Aus dem Gegebenen entwickelt sich dann das ganze Leben in seiner unendlichen Vielschichtigkeit. Es entwickelt sich und ist zugleich ewig da. Das Wissen scheint etwas zu sein, das irgendwie nicht gut ist, nicht gut tut. Obwohl wir doch alle wissen möchten, wissen müssen. Aber könnte es nicht sein, dass Wissen von selber kommt, während und indem man das Leben nimmt, hinnimmt? Vielleicht lehrt uns das Leben Wissen, wie wir in reiferen Jahren die Erfahrung spüren. Anfangs denkt man, man könne Leuten alles gleich erklären und dann wüssten sie es auch gleich. Man lernt im Leben aber, dass Erklären gar nichts hilft. Der, dem man es erklärt, muss bereit sein, es aufzunehmen, wie es in einem selbst lebt. Oft aber möchte er es gar nicht aufnehmen, weil es ihm nicht gefällt oder er nimmt es kritisch auf. Gold ist das Material des Leuchters. In den Deutungen ist das Gold vom Licht her, die Erscheinung vom Licht in der Welt der Metalle. Das ist die Köstlichkeit des Goldes. In der Welt der Metalle ist Gold mit der Erschaffung des Lichtes am ersten Schöpfungstag identisch. Wenn einem ein Licht aufgeht, dann wird es einem auch leicht, man sieht dann klar. Worauf richtet sich unsere Sehnsucht? Was schenkt Gott der Welt mit dem Licht? Das Leben. Licht ist Ausdruck des Lebens, des ewigen Lebens. Man spricht vom ewigen, vom bleibenden Licht. Das Licht des Leuchters ist ewiges Licht, das immer brennt. Es wird erneuert, aber es verlöscht nie. Ein Opfer im hebräischen Korban ist sprachlich eigentlich ein Näherkommen, ein sich nähern oder besser auch sich dem nähern, der ich bin. Wer bin ich? Ich weiß es nicht, möchte mich aber so gern erkennen. Und indem ich mir näher komme, komme ich näher zu Gott. Der Name Gott ist zu abstrakt, als dass man über ihn etwas sagen könnte. Man kann Gott nicht beschreiben. Es wäre wie eine Theorie, ein Bild. Und es heißt ja, dass man sich von Gott kein Bild machen kann. Weder von dem, was im Himmel ist, noch von dem, was auf Erden ist oder im Wasser oder unter der Erde oder unter dem Wasser. Davon also kein Bild, keine Erstarrung. Denn es ist wie Licht, wie Leben. Leben geschieht immer, erstarrt nicht. Wir leben und sind froh, dass wir nicht erstarren. Eine Leiche ist erstarrt, aber Leben heißt, es bleibt dasselbe, indem es sich ändert, wie ein Baum, der wächst. Das Öl aus der gestoßenen Olive brennt, leuchtet immerwährend. Das Öl, das auch zur Salbung dient. Hebräisch Maschiach, Messias, bedeutet der Gesalbte. Der griechische Name dafür, etwas latinisiert, ist Christus. Für unsere Augen ist das Gold des Leuchters etwas Starres. Aber auch die Metalle haben ein reiches Beziehungsleben. Im alten Wissen steht das Gold an der Stelle der Sonne, das Silber an der Stelle des Mondes. Gold, der erste Tag der Woche, der Sonntag. Silber, der zweite Tag, der Montag. Der Leuchter aus Gold ist wie die Sonne, die lebt, die Leben schenkt. Es heißt vom Gold, es sei das Urlicht, mit dem Gott die Welt erschafft. Aber das Urlicht wird verborgen, da es, wie wir im Johannesevangelium lesen, von der Finsternis nicht gefasst werden kann. Es ist nicht zu ertragen, man versteht es nicht. Deshalb verbirgt es sich. Und ist nicht die Suche der Alchemisten der Traum der Wissenschaften aller Zeiten, auch wenn sie es aus Angst oder Bescheidenheit nicht so ausdrücken, ist nicht ihr Geheimnis die Suche nach dem ewigen Leben? Man sucht nicht das Gold als Metall, ich denke an Midas. Was hat man schon vom Ertrag? Man sucht durch das Metall hindurch ewiges Leben. Und unser Verlangen ist ja auch nicht nach dem Licht, das physikalisch beschreibbar ist. Wir suchen etwas, das leicht macht, das das Leben erleichtert, damit der Druck schwindet, der Druck, den die Grenzen des Lebens verursachen, des Eingeengtseins zwischen Geburt und Tod. Diesen Druck spürt jeder, wie Wände, starr, undurchdringlich. Das macht uns gedrückt. Wir müssen eilen, uns beeilen, damit wir während der Frist, in der wir leben, alles sehen, lesen, hören, genießen können, was wir möchten. Aber es ist so viel, also schnell, wie Leute, denen man mitgeteilt hat, sie hätten nur noch kurz zu leben, noch rasch die Welt sehen wollen, Reisen machen. Ist das Erleben im Tod dann zu Ende? Kann man nicht darauf vertrauen, dass man das immer sehen wird? Ewig, also immer eine Gegenwart, die permanent aus Vergangenheit und Zukunft da ist. Möchte so in dieser Gegenwart nicht das Leben sein? Der siebenarmige Leuchter steht im Tempel, im Haus, das heilig ist, wie er im Hebräischen heißt, das also heil, ganz ist. Dieses Haus kann nicht vergehen, nicht in seine Teile zerfallen. Jenseits steht es vom Fließen der Zeit, in dem immer etwas vergehen muss, damit das Nächste kommen kann. Drinnen im Haus, an der südlichen Seite, steht der siebenarmige Leuchter. Und drinnen an der Nordseite steht ein Tisch, auf dem 12 Brote liegen. Sie werden immer wieder ausgewechselt. Der Norden ist nach den Mitteilungen des alten Wissens die Seite des Körperlichen, des Erscheinenden. Das Erscheinende wechselt immer, wie die Zeit in ihrem Erscheinen wechselt. Die Brote an der Seite des Erscheinenden werden gewechselt. Der Süden, das ist die Seite von Geist und Seele. Dort ist das Licht ewig, permanent. Unser Ich wird auf der Seite von Geist und Seele zum Leben gebracht. Zwar wechseln die Phasen, aber auch hier im Erscheinen des Lebens wissen wir, solange Seele und Geist oder wie immer wir es nennen wollen, da sind, ist auch der Körper lebend. Wenn Seele und Geist sich entziehen, ist der Körper dunkel. Es ist mit dem Leben des Körpers vorbei. Der siebenarmige Leuchter steht in keinem Haus, wie man es hier bauen könnte, sondern im heiligen Haus, das ist der Leib, das Leben, das Lieben, das ewig ist. Das Beten im Tempel ist eine Entsprechung zum Beten im Leben. Im Deutschen zeigen die Konsonanten LBN den Zusammenhang von Leben mit Loben, mit Lieben, mit Laben. Das Hebräische als eine Ursprache kennt nur Konsonanten. Die Vokale werden gewusst, der Geist gibt die Vokale. Die Konsonanten entsprechen dem Körperlichen, der Form, dem Erscheinenden. Der Leib, das Leben muss da sein, denn wir wollen gerade hier in der Welt so gerne sein. Diese Welt ist es ja auch, die Gott so sehr liebt. Könnten wir erschaffen, würden wir es nicht auch so machen, dass die Erschaffenen uns lieben, wie wir ihn liebend Geschöpflichkeit schenken? Möchte einer, der erschafft, etwa Leben wegnehmen, quälen, Leiden bringen? Der Schenkende hat doch Freude, wenn der Beschenkte sich freut. Der Leib möchte im Norden, im Erscheinenden geliebt und vom Süden her erleuchtet sein, Licht sein. In dieser Klarheit, die vom Leuchter ausgeht, entdeckt man die Siebenzahl in allem. So nennt das alte Wissen die Siebenheit der Metalle. Gold, Silber, Eisen, Quecksilber, Zinn, Kupfer, Blei. Und diese Verschiedenheit im Zeichen der Sieben ist gerade der Ausdruck der Einheit. Denn die Einheit umfasst eine gewaltige Vielheit. Aber nicht im Sinne einer amorphen Masse, einer Uniformität. Jeder Mensch in der Vielheit der Menschheit hat seinen einmaligen Fingerabdruck. Kein Mensch kann einem anderen vollkommen gleich sein, aber alle Menschen bilden den Mensch, alle Teile das Ganze. In der Materie erscheint das Ganze in einer großen Vielheit, ebenso in der Welt der Pflanzen. Kein Grashalm gleicht vollkommen dem anderen. Entsprechend kennt man die sieben Arten des Wachstums. So zeigt die Siebenheit, wie das ganze Schöpfungswerk ein lebendiges Muster ist, kein erstarrtes, eine Art flüssige Struktur, die als Siegel Gottes eingeprägt ist. Ein solches Muster zeigen auch unsere Hände und Füße, vier Finger oder Zehen gegenüber dem Daumen oder der großen Zehe. Das fünfte also die Quintessenz, den vier gegenüber. Und wenn wir in der Schöpfungsgeschichte von dem einen Strom lesen, der aus dem Garten Eden fließt und sich dann in vier Ströme teilt, finden wir auch dort die Eins und die Vier wieder. Im Hebräischen, wo die Buchstaben Zahlen sind und deshalb uns erzählen lassen, verhält sich der Zahlenwert der Wörter Baum des Lebens zum Zahlenwert der Wörter Baum der Erkenntnis von Gut und Böse exakt wie 1 zu 4. Immer wieder stoßen wir auf dieses verborgene Muster. Wer denkt zum Beispiel daran, dass während eines einmaligen Ein- und Ausatmens der Puls viermal schlägt? Das Grundmuster der Siebenheit bei den Metallen und Wachstumsarten gliedert sich in drei an der einen Seite und drei an der anderen Seite und den Stamm in der Mitte. Entsprechend erzählt sich die Schöpfungsgeschichte. Drei Schöpfungstage, die sich in weiteren drei Tagen spiegelbildlich wiederholen und der siebte Tag, an dem Gott ruht, in der Mitte. Mit Ruhe ist das Gefühl bezeichnet, dass alles getan ist, nichts mehr getan zu werden braucht. Beim Werden, beim Entstehen wird das Ganze erlebt. Es heißt, Gott macht die Welt, indem er sie liebt. Die Welt entsteht durch sein Lieben. Er benutzt also keine Instrumente beim Erschaffen, sondern gibt sich selber hin. Dadurch entsteht die Welt und bleibt bestehen. In jedem Augenblick besteht das milliardenfache Leben und hat ein Gleichgewicht, lebt somit auch hier. Die drei Lichter des Leuchters an der einen und die drei Lichter an der anderen Seite wenden sich zum siebten in der Mitte. Denn von dieser Mitte, von diesem Zwischen geht aus, was wir mit Ruhe bezeichnen. Im Hebräischen sagt dieses Wort Vollkommenheit, Shalem, und Frieden, Shalom, die Ruhe des Ganzen, des Heilen, des Vollkommenen aus. Die Siebenzahl weist uns auf eine Vollkommenheit hin, die hier schon erscheint. Die Sicht des Altertums, die der Einsicht des Ewigen noch nahesteht, das bei uns vielleicht nur noch im Nichtbewussten lebt, kennt die Planeten, die auf uns bezogenen Himmelskörper nicht als tote Materie, sondern als Lebewesen in einer Siebenheit. Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn. Die Sonne wird als die Ballung des Lichts erlebt und in den anderen sechs Planeten sein Widerstrahlen, indirektes Licht. Weil das Licht vom Himmel kommt, hat es Beziehung zum Leben, einen Einfluss auf das Leben. Schon im Altertum wusste man, dass es viel mehr Planeten geben kann. Das Grundmuster, die Prinzipien aber erkannte man in dieser Siebenheit. Keine naturwissenschaftliche, astronomische Sicht also, sondern eine Einsicht. Deshalb auch die Siebenzahl beim Leuchter mit dem Geist und Seele im Süden beginnt. Geheimnis des Südens. Der Süden gibt dem Norden und der Mitte Licht. Ohne Licht kein Leben. Ohne Licht wäre alles erstarrt. Finsternis bedeutet Tod und Erstarrung. Schon die Finsternis der Nacht könnte uns etwas davon spüren lassen. Es heißt in den alten Geschichten, dieser Leuchter mit den sieben Armen sei schon vor der Schöpfung bei Gott und in seinem Bild erschaffe Gott die Welt. Der Leuchter spendet Wärme. Gemeint ist damit vor allem die Wärme, wie sie auch ein warmherziger Mensch auszustrahlen vermag. Damit ist der Leuchter Vorbild zum Erschaffen der Welt. Mit dem Leuchter und nicht etwa getrennt von ihm brennt schon das Öl der Olive. Dieses Öl wird auch für den Gesalbten, den Messias, entscheidend sein. Das hebräische Wort für Öl, Shemen, hat den gleichen Stamm wie das hebräische Wort für Acht, Shemona. Man wartet auf den achten Tag, an dem das Öl, das jetzt erleuchtet, zum Salböl wird. Dasselbe, wovon der Leuchter leuchtet, erscheint dann in der Hülle des Messias. Denn bei der Salbung wird der Leib, die Hülle, gesalbt. Was früher nur Licht, Leben geben konnte, erscheint dann als Leib, als Körper. Es ist der neue Leib, der neue Mensch. Ich sprach schon von der Siebenheit im Pflanzenreich. Die unendliche Fülle und Vielfalt der Gewächse kann hier erscheinen, weil es die Quelle im Ewigen gibt, aus der Wachstum hervorfließt. Und im Ewigen stellt sich das Grundmuster des Wachstums in Siebenheit dar. Im 5. Mose 8, Vers 8 werden die sieben Früchte oder Wachstumsarten in ihrer Reihenfolge genannt. Weizen, Gerste, Weinstock, Feige, Granatapfel, Olive, Dattelpalme. In den Pflanzen zeigt sich ein Leben, das wir als solches erkennen können. Man spricht deshalb bei den Pflanzen von Nefesh, lebender Seele. Es wächst heran. Woher aber kommt es, das Leben? Aus der Saat, sagen wir. Wie aber kommt es in die Saat hinein? In die Gene, die Erbmasse. Und woher kommt die Erbmasse? Heute gibt es eine Theorie vom Urknall. Damit habe Leben begonnen. Man muss aber weiter fragen. Was war denn da zum Knallen? Nichts, sagt man. Was aber bedeutet das? Nichts. Es ist die Frage nach der Herkunft. Wer bin ich? Wozu bin ich? Was bin ich? Wohin geht es mit mir? Jeder Mensch träumt als sein tiefstes Geheimnis einen Traum, der sich etwa so ausdrücken lässt. Wenn ich nur ewig leben könnte und alles, was ich liebe und geliebt habe, ewig lebte und alle, die ich liebe und die mich lieben, auch ewig lebten. Ein Traum. Man wagt ihn nicht auszusprechen, man will doch gesellschaftsfähig bleiben, nicht ausgelacht werden. So betäubt man sich mit Wissenschaft, gelehrten Theorien. Wachstum also geschieht nicht auf eine, sondern auf 7 Arten. Denn das Licht des Leuchters wird von 7 Armen getragen und Licht erst bringt Leben und Wachstum. In der Finsternis, der Erstarrung kann nichts wachsen. Zum Wachsen braucht es Wärme, wie es das Gefühl der Wärme zum Leben braucht. Im Zusammenhang mit den Pflanzen sehen wir auch ein Wachsen und Abnehmen beim Mond. In den Quellen des alten Wissens kennt man die Beziehung des Wachstums zum Mond, nennt die Zeiten, wenn man pflanzen und ernten soll. Wie der Mond indirektes Licht hat, so hat das Wachstum indirektes Leben. Die Quelle des Wachstums ist nicht im Wachstum selbst. Der Mond ist nicht das einzige Licht, die Sonne ist da. Zwar leben wir in der fließenden Zeit, in der Mondwelt, wissen aber, dass die Quelle der Mondzeit die Sonnenzeit ist. Von dort her kann alles erscheinen und am Leben bleiben. Vieles wird im alten Wissen von der Quelle des Lichts erzählt. Das erste Licht, das erste Feuer kommt auf den Altar im Tempel zum Opfer, also dem Gott näher kommen. Und von diesem Licht stammt alles andere Licht. Das Feuer vom Himmel ist das erste, alles andere ist indirektes Feuer, indirektes Licht. Gott kann man nur näher kommen, wenn man den Weg mit diesem Licht geht. Das Feuer verzehrt aber, das zeigt uns, unser Erleben hier hält eine große Überraschung bereit, das Urlicht. Gott verbirgt es, denn man kann's nicht fassen. Einmal aber wird es wieder vollkommen da sein. Es folgt das zweite Kapitel.